Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt. Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Heute wieder mit dem Nachhaltigkeitsreport für die Stadt Erfurt. Und wir haben uns natürlich Gäste eingeladen, mein Co-Moderator Josef Alke und ich. Denn wir wollen heute das, ich will mal sagen, heiße Thema Klima und Energie bewältigen und wollen dazu natürlich jede Menge Fragen aufwerfen, aber auch jede Menge Fragen beantworten. Und vielleicht, Josef, stellst du die Gäste der Reihe nach mal vor.
Ja, Richard, das mache ich gerne. Wir haben uns eine illustre Mischung zusammengesucht. Dieser Nachhaltigkeitsreport zu 17 weltweiten Nachhaltigkeitszielen ist ja total abstrakt, aber eines dieser Kernthemen da drin, ich glaube, auf das eben seit dem September und dann nach dem Weltklimavertrag in Paris jetzt im Dezember eigentlich die Mitbürger und auch Unternehmen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik stark gucken, ist eben dieses Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen, mit dann nochmal jede Menge Unterzielen. Und insofern, weil das tatsächlich etwas ist, wo sich viele Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Kommunen mit beschäftigen, haben wir heute Gäste hier. Ich fange mal von der Ordnung her so an, auf der Landesebene. Wir haben eingeladen Professor Dr. Dieter Sell. Der ist der Leiter und Geschäftsführer demnächst, das hat er, glaube ich, gerade den Übergang zur GmbH, der Thüringer Energieagentur GmbH des Landes. Guten Tag, Herr Professor Sell.
Guten Tag.
Wir haben Marco Schmidt, den Geschäftsführer von mehreren Tochtergesellschaften der Stadtwerke Erfurt Gruppe, also unserem lokalen Versorger für unsere Bürgerinnen und Bürger, der den Fachbereich Umwelt mit den vier, glaube ich, Tochtergesellschaften dort als Geschäftsführer leitet. Guten Tag, Herr Schmidt.
Grüße Sie auch.
Wir haben Herrn Ludger Kanngießer da, der ehrenamtlicher Stadtrat für Bündnis 90 Die Grünen in unserem Erfurter Stadtrat ist und solche Anfragen wie zu Klimakonzept, Resilienz und wie können wir denn den Klimaschutz auch über die städtischen Haushaltsdebatten sozusagen ins Umsetzen bringen, immer wieder versucht voranzubringen in den Ausschüssen für Stadtentwicklung und Umwelt und Bau und Verkehr. Guten Tag, Herr Ludger Kanngießer.
Ja, guten Tag.
Und wir haben da den, der das dann, was der Herr Kanngießer teilweise macht und das, was das Land oder auch die Stadtwerke mitwirken und mitbezahlen und fördern können, Herrn Christian Prechtl da. Der nennt sich einfach ganz schick Klimakoordinator der Stadt Erfurt und ist in unserem Umwelt- und Naturschutzamt dafür zuständig, nicht nur innerhalb der Stadt, der Verwaltung, sondern auch mit den Bürgern, Bürgerinnen und der Wirtschaft zusammen in Partnerschaft mit Hochschulen, mit dem Land, mit den Stadtwerken, das Klimakonzept der Stadt Erfurt umzusetzen. Guten Tag, Herr Prechtl.
Ja, hallo, auch ich bin da.
Ja, also eine ganz illustre Runde, die wahrscheinlich jetzt hier stundenlang über das Thema Klimaenergie reden könnten. Wie sieht es denn gegenwärtig aus in der Stadt? Gibt es da schon genügend Projekte, die vielleicht von Ihnen angeregt oder von Ihnen kontrolliert worden sind, um Klimawandel sinnvoll und wirksam auch zu bekämpfen?
Wir haben jetzt mal ganz unüblicherweise einfach mal geguckt, wer zuckt jetzt zuerst, weil im Vorgespräch, verehrte Hörerinnen und Hörer, war so der Punkt, also Welt retten und global, ganz schön allgemein, aber ganz konkret, was machen wir denn eigentlich ganz konkret? Ich fange einfach mal, ja, jetzt zeigt auf, Herr Kanngießer.
Ja, also Erfurt hat ja im Vergleich zu anderen deutschen Städten ein relativ ambitioniertes Klimaschutzkonzept. Erfurt will bis 2020, also für diese Dekade, die jetzt läuft, 30% der CO2-Emissionen pro Kopf einsparen und langfristig bis 2050 80%. Das ist schon eine Hausnummer und das Vergleichszahl ist 2008. Das ist also nicht 1990, da wäre das ja Pillepalle, sondern 2008, da waren die Heizungen bereits umgestellt. Also das ist schon ein ehrgeiziges Ziel. Das ist das, wo Erfurt sagt, ja, da sind wir auf einem guten Weg, zumindest was die Theorie angeht. In der Praxis, befürchte ich, sieht es nicht ganz so gut aus, aber es sind natürlich aufgrund des Klimaschutzkonzeptes schon wichtige Schritte gegangen worden. Allerdings, wie es konkret aussieht, kann ich noch nicht beantworten. Ich vermute, Herr Brecht, der weiß da schon mehr, weil er muss ja eine große Anfrage unserer Fraktion beantworten, die für den Frühjahr angekündigt ist. Und da wollen wir noch mal rauskriegen, wo steht Erfurt, wie viel ist bereits reduziert worden, wie liegen wir im Plan und wo müssen wir nachjustieren?
Also
vielleicht kann ich dazu auch was sagen. Also die Ziele, die Erfurt sich an der Stelle gesetzt hat, sind tatsächlich recht ambitioniert und sind ja auch sozusagen vom Stadtrat beschlossen. Aber andererseits müssen wir inzwischen wahrscheinlich feststellen, dass durch den Beschluss in Paris, wo eine deutliche Verschärfung der Zielstellung global insgesamt auf dieses 1,5-Grad-Ziel erfolgt ist, dass wir da wahrscheinlich auch in Erfurt überlegen sollten, ob wir nochmal nachjustieren wollen. Also dieses 1,5-Grad-Ziel wird jetzt das ambitioniertere Ziel, was verfolgt werden soll insgesamt in der Welt. Bisher hatten wir das 2-Grad-Ziel. Das 2-Grad-Ziel war auch nicht sonderlich verbindlich. Das 1,5-Grad-Ziel ist jetzt die Leitwährung sozusagen. Und das heißt einfach, anders als bisher, wo wir gesagt haben, wir können uns 2050 noch ein paar Emissionen erlauben, dass wir eigentlich gerade als Industriestaaten sehr schnell in eine CO2-freie, insbesondere Energiewirtschaft kommen müssen. Also es wird dann noch Emissionen geben, die insbesondere aus dem Bereich Landwirtschaft kommen. Aber wenn wir uns diese Emissionen aus dem Bereich Landwirtschaft noch leisten wollen, ne, und das müssen wir natürlich, weil irgendwo da Freisetzungen zwangsläufig sind, dann heißt das, dass wir eigentlich noch viel schneller global diese Energiewende gestalten müssen. Und das heißt natürlich dann für Deutschland, dass wir eigentlich auch unsere Ziele nochmal deutlich anpassen müssen. Und das hat dann natürlich auch die Auswirkung auf Erfurt, dass wir eigentlich auch noch viel schneller das umsetzen müssten, was wir uns da vorgenommen haben.
Wenn ich da nochmal kurz nachfragen darf, Herr Prechtl, hätten wir denn das ursprüngliche nicht verbindliche 2-Grad-Ziel als Stadt Erfurt? Wäre das in dem ambitionierten Rahmen denn erreicht worden? Man hört ja an vielen Stellen, dass selbst dieses 2-Grad-Ziel ja kaum einer jeweils zurzeit erreicht hätte. Wäre Erfurt denn aufgrund der vielleicht besonderen Struktur da dran gewesen?
Ja. Also, aber das ist ja so eine Frage, also ich sag mal, das ist natürlich schwierig, ne? Dieses 2-Grad-Ziel ist ein globales Ziel, was die globale Temperaturerhöhung angeht, und dann geht es dann darum, was ist ein adäquater Anteil, den Erfurt leisten soll oder kann. Mhm. Und in der Diskussion zum Klimaschutzkonzept mit den politischen Parteien war eben schon die Frage, was ist sozusagen ein sinnvoller Beitrag, der leistbar ist und der dem Ziel auch gerecht wird. Und da sind wir eben auf diese Zielstellung, die Herr Kanngießer schon benannt hat, gekommen, dass wir gesagt haben, bis 2050 wollen wir diese 80% nochmal einsparen gegenüber 2010 oder 2008. Und das heißt eben dann in jeder Dekade sind das 30%.
Wird man in der Stellungnahme, die Herr Kanngießer jetzt gerade sozusagen in der Beantwortung der Frage erwartet, auf diesen Hinweis von Ihnen, wird man da den Hinweis schon finden, dass man wahrscheinlich nochmal nachjustieren und verschärfen soll? Wird das eine Empfehlung sein?
Also die Stellungnahme wird zwar sicherlich von mir mit bearbeitet, aber letztendlich wird der OB die Anfrage der Grünen im Stadtrat beantworten, und ich kann jetzt nicht sagen, was da jetzt konkret alles drin stehen wird.
Herr Schmidt, auch Sie haben ja mit Sicherheit spannend vielleicht nachts am Fernsehen gesessen. Was passiert in Paris? Sie handeln durch, weil das hat ja für Sie als Stadtwerke in jedem Fall auch gravierende Auswirkungen. Ziehen Sie da schon für sich erste Gedankenstränge raus, was das in den nächsten Jahren auch für Ihre Strategie heißt als Stadtwerke mit den Tochtergesellschaften?
Ich tue mich offen gesprochen etwas schwer, so abstrakte Ziele wie 2 Grad oder 1,5 Grad umzusetzen, umzurechnen in konkrete Aufgaben. Komme eher von unten, von den praktischen Zielen heraus. Da halte ich die 30% CO2-Minderung 2,8 auf 2,20 für greifbarer. Das kann man berechnen. Und am Ende, denke ich, ist es Aufgabe der Stadtwerke, auch per Definition Stadtwerke, also kommunale Daseinsvorsorge, das Thema vor Ort anzupacken.
Und da sind Sie aber entsprechend auf dem Weg, so dass Sie die Ziele, die da jetzt erstmal im Konzept stehen, auch wahrscheinlich so erreichen werden?
Offen gesprochen wird es nicht einfach. Wir haben ja den Auftrag, 100 GWh erneuerbare Energie bis 2020 zu erzeugen. Wir sind, wenn wir, das würde ich jetzt mal als Axiom vorne wegstellen, wenn man Strom und Wärme und chemisch gebundene Energie in einer neuen Energiewelt halbwegs gleichsetzt, ungefähr auf der Hälfte des Weges, also etwa bei 50 Gigawattstunden. Das ist gemessen einem Strombedarf der Landeshauptstadt Erfurt von etwa 900 Gigawattstunden, ehrlich gesagt nicht besonders viel. Um da ein bisschen die Fantasie schweifen zu lassen, die Stadt Erfurt hat 4,9 Millionen Quadratmeter geeignete Dachfläche für PV-Dachanlagen. Das ist also, sind 490 Hektar. Das ist 490 mal 500 mal unsere neue Multifunktionsarena von der Fläche her.
Wie viel wird davon genutzt bereits?
Genau. Und wenn man, also das ist nur die geeignete Fläche, die reine Dachfläche ist deutlich größer. Wenn man die nutzen würde, vollständig für Photovoltaik-Dachanlagen, die würden also überhaupt keinen wehtun, die würde man nicht sehen, hätte nicht die Probleme, die viel diskutierten der Windenergie, wären wir schon bei 2/3 des Strombedarfs bezogen auf die Arbeit im Jahr, das muss man auch sagen, die Erfurt benötigt. Also man sieht Potenzial vor Ort, um das Thema zu lösen, ist mehr als genug da. Da haben wir andere Energieformen wie Biomasse, wie Windenergie noch gar nicht mit ins Kalkül gezogen. Das nur dazu, ich denke, wir als Stadtwerke zumindest werden das Thema vor Ort anpacken, packen das auch vor Ort an. Und ich halte das, wenn alle Akteure zusammenhalten und das Thema gemeinsam angehen, auch für lösbar.
Jetzt haben Sie Dachflächen, Beispiel Multifunktionsarena und so angesprochen. Sie haben ja im Prinzip Bürger an vielen Stellen beteiligt. Sie haben auch Photovoltaikanlagen ja auch in Größenordnung mittlerweile mit in Ihrem Portfolio drin. Sind da nächste Dinge zu erwarten? Auf dem Weg dann?
Ja, erstmal, aber ich hole mal ein kleines bisschen aus. Wenn man die Bedingungen von, sagen wir, 2008 oder 2010 mit den jetzigen vergleicht, also was die gesetzlichen Grundlagen angeht, dann haben wir natürlich politisch gewollt, das muss man deutlich sagen, ein deutliches Einbremsen dieser Entwicklung. Da spielen andere Akteure eine Rolle, die politisch um ihre Daseinsberechtigung auch kämpfen, also andere Energieformen. Und insofern sind die Bedingungen für die Errichtung solcher Anlagen deutlich schlechter geworden. Dessen ungeachtet haben wir letztes Jahr beispielsweise 3 größere Dachanlagen errichtet und haben auch in den letzten 2 Jahren in der Windenergie stark aufgeholt, was nicht schwer war, weil wir vorher keine Aktivitäten an der Stelle hatten. Haben also einen Windpark erworben in Willersleben bei Stadt Ilm. Aber gerade das Thema Wind zeigt, wie auch im Kleinen, nicht nur im Großen, im Erneuerbaren Energiengesetz des Bundes, sondern auch im Kleinen, in Thüringen, in Mittelthüringen mit dem neuen Teilplan Windenergie, das Thema hoch umstritten ist. Also wenn man da sieht, dass wie auch immer zustande gekommen, die vorgesehenen Vorrangflächen für Windenergie, die also für Windenergie genutzt werden sollen, eher kleiner als größer werden, sieht man, dass dieses Thema nicht wirklich effizient vorangetrieben wird.
Herr Professor Sell, Sie haben ja jetzt gehört, ich sage mal verkürzt zusammengefasst, in der Stadt Erfurt, lokal vor Ort, man kann einiges, man will einiges, man sieht aber zurzeit gerade eben durchaus auch Bremsspuren. Man könnte jetzt ganz platt natürlich sagen, was könnte denn das Land, was kann die Tega tun, damit die eigentlich Willigen und die Eignungen, die Potenziale, die da sind, sozusagen wieder Fahrt aufnehmen, wie das eben ein paar Jahre zuvor war. Wie muss Zusammenarbeit aussehen oder was sind die Angebote, die die Tega gerade in der Richtung wieder aufbaut oder neu aufbaut?
Also wir haben eine ganz große Angebotspalette vom Energieeinsparen bis hin zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Und Herr Schmidt hatte gerade Windenergie angesprochen. Da haben wir eine Servicestelle Windenergie eingerichtet. Wir haben ein Zertifizierungssystem für die Unternehmen in dem Bereich entwickelt, Faire Windenergie Thüringen, wo wir den Unternehmen halt abbringen wollen, dass sie die Leute vor Ort mit beteiligen vom Planungsprozess bis hinten zur Betriebsphase, wo auch eine finanzielle Beteiligung der Menschen vor Ort ermöglicht werden soll. Also eine breite Palette. Was wir auch gehört haben, die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern sich natürlich gerade im Bereich Erneuerbare sehr schnell. Und da ist es unsere Aufgabe, das natürlich im Auge zu haben und diese Änderungen dann auch in Gesprächen mit den Stadtwerken, mit Bürgerenergiegenossenschaften im Land das zu übersetzen auf die Möglichkeiten, die wir haben, mit diesen veränderten Bedingungen trotzdem weiter voranzukommen. Dazu gehört dann auch, dass man neue Herangehensweisen, neue Geschäftsmodelle entwickeln muss, neue Arten der Zusammenarbeit finden muss. Aber es treibt uns ganz schön um. Und wenn ich mal so in unser Archivräumchen gucke, Broschüren, die wir vor einem Jahr gedruckt haben, können wir eigentlich schon mal wegtun, weil sie überholt sind. Also das ist eine Schwierigkeit, überhaupt da am Ball zu bleiben und sich die ständig ändernden Bedingungen so vor Augen zu führen, dass man auch wirklich handlungsfähig bleibt.
Ja, Herr Schmidt?
Ich will einen Aspekt, den hatte ich vorhin mit angedeutet, um dieses Thema weiter zu bewältigen, auch mit aufs Tablett heben, spielt in der Landeshauptstadt Erfurt eine entscheidende Rolle. Das ist das Fernwärmesystem, weil ich sage mal, in der Größenordnung von dem, was wir für die Stromerzeugung aufwenden an, oder was entsteht durch die Stromerzeugung an CO2, haben wir das in der Wärmeerzeugung nochmal. Also wir haben das große Glück, noch aus DDR-Zeiten ein zentrales, ausgedehntes Fernwärmenetz zu haben. Das war also schon bezahlt 1990. Haben eine hochmoderne Anlage, Gas- und Dampfturbinenanlage, die zwar mit fossilem Erdgas befeuert wird, die aber Brennstoffausnutzungsgrade nahe 90% hat. Das ist, ich weiß gar nicht, ob man es Brückentechnologie nennen soll, weil ich glaube, dass es so eine Technologie, die für schlechte Zeiten, also heißt Winter, wenig Sonne, wenig Wind, einspringt und als Regel und Grundlast dient, weiterhin brauchen wird. Ob dieses Gas, was ich dort verfeuere, immer fossil sein muss oder ob das irgendwann mal auf biologischen Wege erzeugt werden muss, das ist ein anderer Weg oder davon gehe ich fest aus, das ist nichts, was wir in 5 Jahren lösen. Aber insofern nochmal das Augenmerk, auch nochmal nicht nur sklavisch auf das Thema Stromerzeugung zu gucken durch Wind und Sonne, sondern auch eine Umwandlung in Richtung Wärme zurück wieder. Das wäre dieser Gleichlauf von Wärme und Strom, wenn wir uns die Preise anschauen, für Strom gegenwärtig an der Börse, da unterscheidet die im Grunde nichts mehr oder nicht mehr viel von Erdgaspreisen. Also diesen großen Unterschied von früher, als wir noch über thermodynamische Prozesse den Strom gemacht haben, mit einem Wirkungsgrad drinne von 20-30%, den haben wir heute nicht mehr. Also insofern werbe ich auch nochmal dafür, die Fernwärme stark zu unterstützen in der Landeshauptstadt Erfurt. Das ist auch ein Schlüsselglied dafür, die CO2-Ziele zu erzeugen und jetzt nicht zu sagen, nur weil es nicht rein erneuerbare Energie ist, wollen wir davon Abstand nehmen. Das spüre ich nicht, ehrlich gesagt, in Erfurt, aber hier auch nochmal das deutlich betont.
Okay, vielen Dank erstmal für diese Information. Wir machen jetzt erstmal Musik. Sie heben sich die Frage einfach oder die Antwort für die nächste Runde aus. Sie können auch anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer. 737-4x8 ist die Nummer hier im Studio, wenn Sie Fragen haben zum Thema Klima und Energie. Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Und heute sind wir mit dem Nachhaltigkeitsreport dran und haben das Thema Klima und Energie und 4 Experten ringen darum, am Mikrofon jetzt ihre Äußerungen zu machen, denn wir haben lebhaft diskutiert in der Musikpause, denn es gibt so viele Themen, die von jedem Einzelnen auch angesprochen werden und Josef, ich übergebe dir einfach den Ball, damit du jetzt auswählen kannst, wer hat dir jetzt das interessanteste Thema in der Pause?
Na, ich spiele ihn natürlich gleich, weil wir ja sachlich richtig informiert werden wollen, gleich zu unserem Klimakoordinator Herrn Prechtl zurück, der hatte den Finger nämlich schon gehoben und wollte richtig noch eine Ergänzung machen.
Ja, ich wollte einfach nur noch anbringen, wir haben jetzt schon über Wärme geredet, über Strom aus erneuerbaren Energien. Das dritte große Thema für dieses Thema Klimaschutz ist natürlich der Verkehr. Also Verkehr und Mobilität, wie sind wir unterwegs? Da ist eigentlich das große Thema, die Anzahl der Autofahrten einzusparen. Also ÖPNV stärken, Radverkehr stärken, Fußverkehr stärken. Einfach nur, um sozusagen die Palette der Themen, die dazugehören, zu vervollständigen, wollte ich das an der Stelle nochmal einwerfen.
Was wir heute nicht vertiefen werden, ich werde es nochmal nur auch als Spiegelstrich oder Fußnote dazu setzen, Lebensstil und Konsum. Also wenn ich dann bei anderen der Themen und Projekte dann bin, wo es darum geht, wie viele Lebensmittel wir wegschmeißen, wie die Lebensmittel produziert werden, auch im Transport von Soja aus Brasilien bis hierhin, was wir wo wie verfüttern. Also es gibt so eine schöne Postkarte bei mir im Arbeitszimmer, Halbzeit-Vegetarier oder halber Vegetarier, 2 halbe Vegetarier sind einer, also essen wir jeden Tag Fleisch oder nicht. Das Thema ist für heute jetzt nicht die Baustelle. Da wir uns aber eben auch mit fairem Handel, Fairtrade und anderen Sachen und Labeling, und also Motivation und Verständnis der Bürger ja auch beschäftigen. Herr Sell, Sie hatten eben dieses Thema auch fairer Zertifizierung dafür angesprochen, ein Fair-Label, was es dafür geben sollte. Das würde mich gerade noch mal etwas vertiefter interessieren, was das heißt.
Also für uns war ausschlaggebend, das Ganze anzufangen, die Tatsache, dass wenn wir nach Thüringen gucken, wir haben ja eine Reihe von Windenergieanlagen im Land stehen, über 800, und 90% davon gehören Betreibern, die außerhalb Thüringen ansässig sind. Das heißt, das Geld, was diese Anlagen verdienen, fließt aus Thüringen wieder ab. Wir müssen draufschauen, haben aber nichts davon. Und jetzt sind wir ja dabei, neue Windvorranggebiete auszuweisen. Und wir möchten, oder wir sehen, dass natürlich eine ganze Reihe von Projektierungsunternehmen unterwegs sind und diese Flächen sichern. Und die sind einfach schneller als unsere eigenen Leute im Lande und machen so ein Projekt durch diese Flächensicherung im Vorfeld dicht. Und wir haben einen Adressverteiler von 90 Unternehmen, die in Thüringen unterwegs sind. Da haben wir gesagt, was können wir eigentlich mit zwei Leuten in unserer Servicestelle dagegen halten? Und da ist uns in den Sinn gekommen, naja, wenn der Projektierer den Windpark gesichert hat und die Gemeinde und die Leute vor Ort das im Grunde gar nicht verhindern können, dass dort gebaut wird, wie kriegen wir diese Projekte, die für uns eigentlich weg sind, trotzdem nochmal geöffnet? Das war so unser Gedanke dahinter, und das können wir schaffen, indem wir dem Projektierer anbieten können, du erhältst mehr Akzeptanz vor Ort, wenn du dein Projekt für die Leute ein Stück weit nochmal öffnest. Und was hat er davon? Naja, wenn man in Kooperation miteinander und in echtem Austausch und Partnerschaft das entwickelt, geht es einfach schneller. Man kann es vor Ort nicht grundsätzlich verhindern, aber man kann es doch Jahre verzögern. Und das kostet den Projektierer Geld. Und alleine, um schneller zu sein und dieses Geld zu sparen, sind auch viele bereit. Wir haben jetzt 25 schon auf der Liste und wir werden die ersten Siegel jetzt in den kommenden Tagen vergeben, darauf wirklich einzugehen. Und die Verhandlung mit dem Projektierer, da sind wir dann gerne dabei. Das ist auch eine Bedingung, dass wir informiert werden. Und wir unterstützen dann die Kommune, den Bürgermeister, der eigentlich der Verhandlungsführer vor Ort ist, wie er seine Bürger jetzt einbinden kann, welche Möglichkeiten einer Beteiligung es gibt, wie eine Vertragsgestaltung, was da zu beachten ist. Da geben wir Hinweise, haben Musterverträge, Mustervereinbarungen, die wir da einsteuern können.
Also öffnen heißt dann, dass die Gemeinde da an dem Strom mit beteiligt ist oder beziehungsweise Kontingente davon bekommen kann.
Genau, also dass man tatsächlich bis zu 25% der Erträge, die aus dem Windpark kommen, auch an die Leute vor Ort weiterreicht.
Ich wollte das nochmal gerade geklärt bekommen, weil ich habe dann schon automatisch Herrn Schmidt, Herrn Kanngießer und Herrn Prechtl eigentlich gleich im Blick. Der Finger von Herrn Schmidt war der schnellste dazu gerade. Die Herzen müssen da ja bei den Stadtwerken aufgehen, wenn sowas kommt. Stadtwerke sind per Definition ja lokal vor Ort, gehören den Bürgern der Stadt über die Eigentum Stadtrat und Kommune. Was sehen Sie da für Perspektiven in so einem Label?
Ja, also ich musste den Ball jetzt aufnehmen, und Sie haben ja im Grunde genommen schon die wesentlichen Argumente jetzt erläutert. Am Beispiel der Stadtwerke Erfurt Erneuerbare Energien. Stadtwerke sind kommunale Unternehmen, gehören im Regelfall 100% der Kommune, gehören also mithin dem Bürger selber. Also das ist eine automatische Bürgerbeteiligung auf sehr einfache, natürliche Art und Weise, die von sich aus schon existiert. Das als erstes, und als zweites, ich unterstütze das außerordentlich. Aus unserer Sicht können Projekte glaubhaft nur funktionieren, insbesondere in der Windenergie, aber auch bei Photovoltaik und anderen Projekten, wenn die Standortgemeinde einen Nutzen davon zieht. Ob sie das über Pachteinnahmen zieht, über Stromkontingente etc., das ist, glaube ich, zweitrangig. Aber wichtig ist, sie muss einen Nutzen davon ziehen, sie muss eine direkte Beteiligung haben. Also ich würde sagen, es muss ein finanzieller Nutzen sein, wo man im Stadtrat, im Gemeinderat etc. auch erläutern kann. Ich nehme ein Windrad oder ein Windpark in Sichtweite. Da kann man sich auch was Schöneres vorstellen. Da gibt es sicher Führen wieder. Aber wenn ich da von meinem Kindergarten, meine Feuerwehr oder sonstige Dinge finanzieren kann, dann ist das okay, dann ist das fair.
Herr Schmidt, vielleicht eine Fachfrage nochmal zu Photovoltaik. Da war immer in der Bevölkerung auch immer so Ängste, dass da der Brandschutz nicht gewährleistet wird, dass die Feuerwehr nicht ausrückt, wenn die wissen, Photovoltaikanlage auf dem Dach, da gehen wir nicht hin, da können wir nicht löschen. Ist das noch der Stand oder hat sich da einiges getan?
Darf ich das beantworten? Ja. Ich würde sagen, das war nie der Stand. Das war immer eine Pseudodiskussion. Also es wurden von Versicherungen mal die Brände, die in Verbindung mit Photovoltaik entstanden sind, analysiert. Und es ist kein Schaden bekannt, wo ein Mensch zu Schaden gekommen ist. Und es gibt wenige Anlagen, die mit Photovoltaikanlagen in Brand gesetzt wurden. Und es gibt aber natürlich Häuser, das ist einfach zwangsläufig. Ne? Es gibt über 1 Million Photovoltaikanlagen inzwischen in Deutschland. Es gibt gibt natürlich auch Häuser, die gebrannt haben, wo auch eine Photovoltaikanlage dran war. Aber die Aussage, dass die Feuerwehr da nicht rangeht, ne, wir haben eine Berufsfeuerwehr in Erfurt und auch die freiwilligen Feuerwehren sind natürlich auch dafür ausgebildet, elektrische Anlagen zu löschen. Also das war immer ein Mythos und das war nie wahr.
Ja, gut, dass wir damit aufgeräumt haben.
Ja, und ich will es nochmal ganz praktisch machen. Man hat jetzt für den Hörer auch, man hat einen sogenannten Feuerwehrnotschalter, der ist an gut erreichbarer Stelle des Gebäudes. Dort schaltet man die komplette Anlage aus. Die Feuerwehr weiß, wo dieser Schalter ist, um das auch mal praktisch greifbar zu machen.
Okay. Wobei das eine Entwicklung aus diesen Diskussionen zum Teil auch gewesen ist.
Das ist sicher ein Stand, den wir erst vor 2 Jahren erreicht haben, aber um da wirklich die letzten Zweifler zu besänftigen.
Ich hätte gerne noch ganz kurz die Mini-Detailfrage, Herr Schmidt. Werden Sie dieses Zertifikat, was Herr Sell angesprochen hat, sozusagen auch beantragen? Sind Sie da auch mit in der Gruppe dann der Anbieter mit drin?
Wir sind ja selber als Stadtwerke Erfurt keine Projektentwickler. Also wir sind Betreiber von Anlagen, wir gucken eher von der anderen Richtung und schauen, was sind Projektentwickler, die dieses Zertifikat haben. Also wir sind nicht eher, sondern wir werden ein Nutzer sein.
Das heißt aber, ihr guckt dann drauf, dass euer Entwickler sozusagen genau dieses Zertifikat hat. Das wäre dann die Antwort. Jetzt habe ich gesagt, eigentlich alle drei mussten auf die Frage nochmal dran. Jetzt hören wir im Prinzip, wir kommen in mehr Bürgernähe, mehr Verständnis, mehr zu dem, was die Kommune nutzen kann. Ist das für den Stadtrat sozusagen auf dem Blickwinkel? Sie müssen ja politisch, wenn dann in den Ortsteilen Windenergie zum Thema oder Gegenthema wird, das mit durchhalten, beschließen, um Gesamtkonzepte umzusetzen. Sehen auch Sie da Potenziale drin, dass das ein Weg zum Ziel sein kann?
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe da auch Potenziale, das hat jetzt weniger mit Bürgerbeteiligung zu tun, aber indirekt schon, was den städtischen Haushalt angeht. Wenn Erfurt auf eigenen städtischen Flächen Windkraftanlagen hätte oder Solaranlagen, würde sie ja da also von dem finanziellen Ertrag profitieren. Das wäre also schon auch ein Mittel, um den Haushalt ein Stück auch punktuell wieder in den Griff zu kriegen. Aber die Grünen hatten bei der letzten Haushaltsverhandlung da einen Haushaltsbegleitantrag eingebracht, dass die Stadt das doch mal prüfen soll und sich auch mit einbringen soll, auch auf Landesebene, wenn es um die Windvorrangflächen geht. Meines Erachtens hat der gar keine Mehrheit gekriegt.
Zu dem Stichwort Haushalt würde ich gleich, aber jetzt noch nicht an dieser Stelle nochmal zu Finanzierung, Contracting, Intracting, andere Dinge kommen. Das spielt ja dann auch eine Rolle. Wie machen wir angesichts der Haushaltsdiskussion, da kommen wir nicht drum rum, Herr Kahngießer, wie kommen wir trotzdem zu weiterem Klimaschutz? Ich hatte zuvor aber noch Herrn Prechtl kurz fragen wollen. Wir hatten ja schon häufig dieses Stichwort, was dann auch erstmal so nett flauschig sich anhört. Wie machen wir eigentlich so eine Art Bürgerpakt Klimaschutz aus solchen Sachen? Sind aus den jetzt schon gefallenen Stichworten da vielleicht auch Elemente drin, aus der so ein Ansatz, dass auch nicht einfach nur der städtische Haushalt, sondern wir, die Wirtschaft, wir, die Bürger, das stärker in die Hand nehmen können, über Bürgerenergiegenossenschaften hinaus noch mit drin? Sehen Sie da noch Potenziale, wie wir da in die größere Stadtgesellschaft, in die Breite kommen?
Ja, also dieses Thema Bürgerpakt wird ja von den Vorreitern der deutschen Städte beim Klimaschutz sehr stark propagiert. Das ist natürlich auch eine Überlegung für die Stadt Erfurt im Prinzip. Steht dahinter die Vereinbarung zwischen Stadt und Stadtgesellschaft. Wir nehmen Klimaschutz ernst und wir als Stadt machen was und Stadtgesellschaft macht auch was. Ne? Und da ist eben dieses Thema Ausbau erneuerbarer Energien ein wichtiger Teilaspekt. Aber da kann zum Beispiel auch eben drinstehen, was weiß ich, Nutzung ÖPNV stärken oder sowas. Aber das Beispiel Ausbau erneuerbarer Energien ist deswegen so interessant, weil das eben auch CO2-Einsparungen bei anderen vornimmt und ich sozusagen ein Stück weit meine eigene CO2-Bilanz kompensieren kann, dadurch, dass ich in erneuerbare Energien investiere. Also das heißt, das ist schon ein interessanter Aspekt. Wir haben jetzt bei den internationalen Verhandlungen erlebt, was dieses Divestment für eine Auswirkung hatte, also dass gezielt große Fonds aus fossilen Energieträgern rausgegangen sind, ihr Geld da abgezogen haben. Ne? Also das hat also ganz schnell dann zur Reaktion der Wirtschaft geführt. Und das gilt natürlich in gewisser Weise auch für das Geld der Bürger. Ne? Also wenn Bürger eben vor Ort in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz, in dergleichen investieren, dann ist das ein wesentlicher Beitrag für dieses Thema Klimaschutz und Energiewende. Ich würde gern trotzdem noch einen kleinen Aspekt zum Thema Windenergie einbringen. Es ist schon angeklungen, der Herr Schmidt hatte das schon gesagt und der Herr Kahngießer hat es im Prinzip auch angedeutet. Es gehört aber natürlich zum Thema Windenergie auch dazu, nicht nur, dass man, wenn die Anlagen stehen, dass da Bürger beteiligt werden, sondern es gehört auch dazu, dass wir als kommunale Planungsgemeinschaft, dass wir auch genügend Flächen ausweisen, die dann tatsächlich auch diesem Gesamtziel Energiewende entsprechen. Und da ist es momentan aus meiner Sicht so, also es liegt liegt derzeit ein Entwurf vor für die Planungsregion Mittelthüringen. Und für die Stadt Erfurt würde dieser Entwurf bedeuten, dass wir die Anzahl der Flächen für Windenergie deutlich zurückfahren. Also das heißt, nicht nur nicht ausbauen, sondern wir fallen hinter den letzten Regionalplan beim Flächenanteil zurück. Und das finde ich schon eine eigentlich bedenkliche Entwicklung, die auch unsere Klimaschutzziele grundsätzlich in Frage stellt, weil Windenergie eben eine zentrale Rolle bei diesen Klimaschutzzielen spielt.
Richard, da wird ja eine Baustelle aufgemacht, da können wir jetzt eigentlich gar nicht zur Musik übergehen, da müssen wir eigentlich allen jetzt erstmal noch hier die Reaktionsmöglichkeit geben. Also klar ist ja, Windenergie ist an vielen Stellen eben umstritten, wir haben ja schon eben Ansätze rausfinden wollen, wie man über mehr Beteiligung, mehr, es gehört auch mir selber, ich habe den Nutzen davon, das durchaus verändern kann, aber tatsächlich wird es nicht überall passen. Ja, da würde mich jetzt einfach nochmal von den anderen drei Gästen interessieren, auf welchen Boden die Aussage von Herrn Prechtl fällt. Herr Kanngießer.
Ja, bei mir erstmal Fruchtbandboden. Also ich warte ja so und so schon auf die Antwort der großen Anfrage Klimaschutz in Erfurt und ich bin überzeugt, wir müssen danach justieren und da wird das auf jeden Fall ein Thema sein, wobei das natürlich nicht Erfurt alleine lösen kann, sondern man muss gucken mit der Planungsgesellschaft Mittelthüringen. Das hat also auch was mit der Landesebene zu tun, wie man da vorankommt. Aber es wird kein ganz dünnes Brett auch für uns Grüne werden bei Windenergie. Ja, die Mehrheitsverhältnisse im Erfurter Stadtrat sind jetzt, glaube ich, da nicht allzu offen für dieses Thema. Das war so mein Eindruck. Aber andererseits haben wir ja auch in der rot-rot-grünen Kooperationsvereinbarung drinstehen, Klimaschutzkonzept wird umgesetzt. Also ich glaube, wir haben da eine gute Grundlage, um da dran zu arbeiten.
Herr Sell, Herr Kanngießer sprach das Land ja fast schon an. Wie ist denn das in den anderen Planungsregionen? Ist das jetzt ein spezifisches Mittelthüringen-Problem? Ist das generell so und wie gehen Sie damit um?
Also vielleicht ein Stück weit spezifisch für Mittelthüringen, auch für Ostthüringen, weil eben dort die bis dahin bestehenden Regionalpläne gerichtlich für unwirksam erklärt worden sind. Und um einfach diesen regelungsfreien Raum, diese regelungsfreie Zone jetzt schnell zu schließen, hat man jetzt in Mittelthüringen einen ersten Entwurf für einen neuen Regionalplan veröffentlicht. Da hoffe ich, also wenn man reinguckt, ein bisschen enttäuscht war ich auch, da hoffe ich aber, das ist jetzt der erste Entwurf, der erstmal diese Regelungsfreiheit beseitigt und der zweite sieht vielleicht nochmal anders aus und wird auch ein bisschen mehr enthalten, als dieser erste Entwurf jetzt hat. Meine Hoffnung.
Aber der Gedankengang, Herr Schmidt, nach der Methode, wenn wir das vor Ort, ne, mit Stadtwerken, mit unseren Bürgern, kommunal, für unsere Haushalte, Feuerwehr und Kindergarten sein soll, ist ja dieser Weg, Stadt Ilm ist ja noch nah dran, man kann sie ja fast von der Stadtgrenze dann, wenn man so will, bald noch sehen. Aber im Grundsatz irgendwo an die Küste zu gehen oder anderes, das haben ja große deutsche Städte auch schon betrieben, ist ja eher ein Umweg. Also wie kriegen wir es aus Ihrer Sicht hin, dass wir es dann vor Ort kriegen? Oder wie ist Ihre Position zu den Äußerungen von Herrn Prechtl?
Ich greife mal Ihren Gedanken noch auf. Es ist nicht nur ein Umweg, es an der Küste zu machen, es ist auch im Grunde sehr unglaubwürdig, wenn ich vor der eigenen Haustür solche Anlagen nicht zulasse. Also menschliches Leben ist nun mal schädlich, ja, und es kommt darauf an, es möglichst schadarm zu halten, also die Energieerzeugung. Und insofern haben Windenergieanlagen sicher verschiedene Nachteile, aber sie sind deutlich geringer als die von der Atomkraft oder von großen Braunkohlekraftwerken. Das ist unumstritten. Insofern kann man objektiv mit dem ersten Entwurf, der jetzt am 7. März, meine ich, veröffentlicht wird, aber ja schon in der Zeitung war, nicht zufrieden sein. Ich bin da noch ein kleines bisschen optimistisch, nachdem ich mit mehreren Akteuren da natürlich gesprochen habe. Es gibt ja die Möglichkeit zur Stellungnahme und ich denke, die wird auch wahrgenommen und dass man dort aus der Stellungnahme und der Diskussion dann eine sinnvolle, ich sag mal, Erweiterung dieser Flächen vornimmt. Und ich werbe da auch dringend dafür, ein Auge auf gemeindliche Flächen zu haben. Also jetzt nicht nur für die Gebiete in Erfurt, sondern in Gesamtthüringen. Ich sage mal, wir wären ja wirklich sehr unklug, wenn wir privaten beziehungsweise nicht in Thüringen ansässigen Einrichtungen, Grundstückseigentümern, Projektierern etc. Dort das Geld in die Hände spielen und selber nichts davon haben. Ja. Ich sage auch nur mal aus eigener Erfahrung, es dient auch nicht unbedingt den Ortsfrieden in kleinen Ortschaften. Genau. Wenn Bauer 1 nicht mehr arbeiten gehen muss, faktisch, weil er ein Windrad auf seiner kleinen Parzelle hat. Und nebenan gucken alle auch auf das Windrad und haben nichts davon. Das Thema ist deutlich beseitigt, wenn es auf einem gemeindlichen Eigentum stattfindet. Also das nochmal zum Werben an alle Akteure. Ich hoffe auf die Auslegung ab dem 7. März.
Richard, wir haben ein dermaßen eingespieltes Team hier. Also die Finger gehen hier nacheinander als Reaktion hoch.
Wir machen aber trotzdem mal Musik.
Schenken wir uns Musik oder machen wir erst Musik? Dann ist nachher Herr Sell dran.
Wir machen erstmal Musik, damit die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch Papier und Bleistift zur Hand nehmen können, um sich die Telefonnummer zu notieren. 7374x8 ist die Nummer hier im Studio, wenn Sie Fragen haben.
Radio Frei Stadtgespräch.
Wir haben heute das Thema Klima und Energie auf die Tagesordnung geholt und wir werden das Thema nicht erschöpfend behandeln können. Da geht uns die Energie aus, beziehungsweise die Zeit für die Sendung geht dann flöten im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir haben noch einige Fragen offen, die wir auf jeden Fall auch behandeln wollen. Die Hörerinnen und Hörer, die jetzt sehr aktiv dabei sind oder später im Internet die Sendung nachhören können, wo können die sich denn informieren? Sie haben vorhin gesagt, es gibt so viele Flyer, Herr Professor Sell, die schon wieder veraltet sind, dass sie also gar nicht mehr nachkommen, was ja dann auch wieder ein Energieaufwand ist. Wo kann man sich denn konkret informieren über solche Sachen, wie wir jetzt gesagt haben, Häuslebauer, Photovoltaikanlage, da ist zu wenig Bewegung oder Windenergie, zu wenig Aktivität vielleicht auch in den Gemeinden, in den Kommunen. Wo kann man sich informieren?
Also da sind wir mit der TEGA schon eine der Anlaufstellen im Lande. Wir machen eine Initialberatung, nennen wir das immer. Und wenn wir Ihnen beim konkreten Projekt oder Problem nicht bis zum Ende weiterhelfen können, können wir Ihnen auf jeden Fall sagen, wer Ihnen dann auf dem weiteren Weg helfen kann. Wenn ich dafür dich noch den einen Nachsatz zum Wind gerne machen, wenn jetzt noch draußen jemand ist, dem ein Grundstück gehört und er hat jetzt so einen Vertrag eines Projektierungsunternehmens auf dem Tisch, wo ihm viel Geld an Pacht in Aussicht gestellt wird. Also ich würde noch mal dafür werben, den nicht vorschnell zu unterschreiben, weil man bekommt dieses Geld tatsächlich nur, wenn die Anlage dann auf dem eigenen Grundstück steht. Wenn die dann daneben gebaut wird, kriegt man viel weniger bis gar nichts. Es ist da viel sinnvoller, dass sich die Grundstückseigentümer vielleicht koordiniert durch die Gemeinde zusammenfinden und ihre Fläche dann auch gemeinsam entwickeln. Und man kann sich den Projektierer aussuchen, man kann sich aussuchen, was da gebaut wird, wie viel da gebaut wird. Man hat die Dinge dann selber in der Hand. Also da würde ich nachdrücklich für werben und da haben wir auch solche Mustervereinbarungen, was da zu beachten ist, wie man es machen kann und eine Unterstützung dafür parat.
Und in Zukunft greift dann im Endeffekt auch das Label, was Sie mit entwickelt haben, wo man sich schon mal nähern
dann,
kann.
Genau, das ist dann für das Projekt, was schon eigentlich weg ist, was wir nochmal aufmachen. Aber man kann es von der Pike auf in Eigenregie viel effizienter und auch für die Wertschöpfung vor Ort interessant für die immer klammen Kommunen entwickeln.
Und wenn ich das noch ergänzen darf, also Bürger wenden sich ja zum Teil auch an die Stadtverwaltung mit dieser Frage. Es sind tatsächlich auch unseriöse Menschen unterwegs, was das angeht, was da in diesen Verträgen drinsteht. Also durchaus das nochmal prüfen lassen. Wenn Sie ein Grundstück haben, was geeignet ist für eine Windenergienutzung, dann müssen Sie das nicht sofort machen, sondern Sie können sich durchaus nochmal umschauen, wer der geeignete Partner für Sie sind.
Heißt also, Richard, in bester Manier, wie du das immer sagst, wer das im Stadtgebiet Erfurt hat, bitte an den Klimakoordinator Herrn Prechtl wenden. Ja. Und wer das auf der Landesebene zu befragen hat, sollte sich erstmal als Erstadresse und wird dann potenziell zu denen, wo sie weitergeholfen werden, an Herrn Professor Sell von der TEGA und sein Team wenden. Marco Schmidt hatte sich eben noch gemeldet, dann kommt Ludger Kangisa.
Für mich auch nochmal wichtig, ich will die Klammer nochmal machen, ich hatte es schon angesprochen, natürlich das Thema erneuerbare Energien krankt, das ist objektiv so daran, dass wir nicht über das gesamte Jahr eine gleichmäßige Versorgung sicherstellen können. Das ist noch eine große und meines Erachtens auch die entscheidende Aufgabe. Wir haben in Erfurt, ich hatte es auch schon angesprochen, den fast Luxus, die günstige Konstellation des Fernwärmenetzes, der modernen GOD-Anlage, welche insbesondere in den Wintermonaten sehr sinnvoll einspringen kann. Da wird Wärme gebraucht, da wird Strom gebraucht. Die Sonne scheint dort nicht so. Der Wind ist wechselhaft. Also insofern wird für die Zukunft das Thema Regelenergiebereitstellung, nennt man das, und Stromspeicherung das Hauptaugenmerk sein. Ich sage ganz offen, ich würde das keine Privaten machen lassen, insbesondere das Thema Stromspeicherung und Netzregelung, sondern erwarte da auch, dass die Bundesregierung das fest in die Hand nimmt und das eher als hoheitliche Aufgabe ansieht.
Da wäre nachher nochmal ein Kommentar von Herrn Sell wichtig, aber jetzt erstmal der Kanngesser.
Ja, ich hatte mich gemeldet, als Sie gesagt haben, dann wenden Sie sich bitte an Herrn Prechte. Das finde ich natürlich schön, wenn sich viele an Herrn Prechte wenden. Ich weiß aber auch, dass der ganz, ganz viel zu tun hat. Und eine Aufgabe des Klimaschutzkonzeptes ist es eben auch, dass da beschrieben wird, wir brauchen eine kommunale Klimaschutzagentur. Ganz konkret heißt das, wir brauchen eine zusätzliche Vollzeitstelle im Bereich Klimaschutzagentur, also ein Berater, der, was weiß ich, Bürger, Institutionen beraten kann, der Vernetzungsarbeit macht. Und das ist auch eine Stelle, die vom Bundesumweltministerium gefördert werden kann mit 65%. Also da ist durchaus was machbar, dass Erfurt da profitiert und weiterkommen kann.
Kann ich das jetzt als sozusagen eigenen Auftrag an Sie, sich selbst, an die Parteien für die nächsten Haushaltsdebatten verstehen?
Ich habe diesen Auftrag schon seit Jahren, aber bis jetzt ist es nicht gelungen. Aber das ist nach wie vor Thema, was wir auch wieder einbringen werden.
Woran hängt? Und die Nachfrage, kann man das auch in Kombination der Kommune mit den Kammern oder so etwas zum Beispiel machen? Oder ist es nur Kommune, die es machen kann?
Da müsste ich Herrn Prechte fragen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall brauchen wir das und das wird also hoch gefördert. Und woran hängt es? Natürlich ist das eine weitere Personalstelle und das ist natürlich momentan total angstbesetzt. Aber wenn wir zum Beispiel gucken, dass Erfurt jetzt 60 neue Stellen einrichtet im Zuge der Bewältigung, dass so viele Flüchtlinge nach Erfurt kommen, wäre das ja eine Stelle, die im Bereich Prävention arbeiten würde, weil Klimaschutz hat sehr viel auch mit Flucht zu tun. Und von daher ist das aus meiner Sicht umso wichtiger, dass wir da auch personell besser aufgestellt sind.
Das, was Sie jetzt sagen, bevor dann Herr Sell dran kommt, erinnert mich an meine eigene Tätigkeit als Agenda-Koordinator, wo eigentlich seit vielen Jahren gesagt wird, das Ganze klappt nur dann, wenn das richtig Chefsache ist. Das heißt, diese Prioritätensetzung, das Klimaschutz und die Energiewende sozusagen genauso richtig und wichtig sind wie die richtigen und wichtigen Fragen, die wir mit Integration und Flüchtlingen lösen, muss sozusagen auf diese Tablett und Tagesordnungshöhe kommen. Da müssen wir, glaube ich, dann gemeinsam alle dran arbeiten. Vielleicht auch über die guten, klaren Konzepte. Vielleicht müssen wir da einen neuen Anlauf nehmen. Herr Sell.
Ich wollte nur die Antwort eben geben. Kommunalrichtlinie, Bundesumweltministerium, antragsberechtigt nur Kommunen. Mhm. Also die müssen es stemmen und machen. Da haben wir in Thüringen generell zu wenige. Im Bundesvergleich sind wir da ziemlich Schlusslicht zusammen mit unseren ostdeutschen Nachbarn.
Gibt es da einen Grund für?
Den einen kenne ich noch nicht, glaube ich, eine Sache von vielen Gründen. Aber ich wollte noch mal auf Stelle und Klimakoordinator zurückkommen. Also wir haben als TEGA auch ein Angebot kommunales Energiemanagement, nennen wir das. Und wir bilden einen kommunalen Mitarbeiter aus. Und da geht es um das kleine Einmaleins des Energieeinsparens. Und im Mittelpunkt stehen nicht investive Maßnahmen. Das kostet also nichts. Und dieser Mitarbeiter müsste 20% seiner Arbeitszeit einsetzen, um jetzt diese Schulung zu durchlaufen. Und am Ende, was er bei uns gelernt hat, das sehen wir ja bei den Kommunen, die das jetzt schon gemacht haben, die da durch sind, erspart der Kommune ein Vielfaches seines Jahresgehaltes ein. Nachweislich können wir an vielen Beispielen belegen. Also von daher, die Stelle ist gar nicht immer das Argument. Es ist dann, was passiert mit dem Geld im Haushalt? Das wird natürlich genutzt, andere Löcher zu stopfen. Es bleibt aber nicht für Energieaktivitäten vorhanden. Und das haben viele Städte bundesweit schon geregelt, indem die einfach eine Kostenstelle für dieses Thema etabliert haben, wo auch die eingesparten Gelder hingehen und für neue Projekte im Energiebereich eingesetzt werden können.
Das war schon fast die richtig elegante Überleitung zu der Frage, die ich eben schon mit angedeutet habe. Wie gehen wir eigentlich mit Contracting und anderen Dingen um? Wann sparen, so verstehe ich mal unseren Klimakoordinator, wir über die frühzeitige Investition in Maßnahmen dann in 5 oder in 6 Jahren so viel, dass es klappt? Da wird dann teilweise gesagt in vielen Kommunen, wir sind zu arm zum Sparen. Das ist dann so ein dummer Spruch. Ja. Aber Herr Kanngießer wollte zu dem Thema gerade auch noch sagen.
Ja, ich habe natürlich fleißig mitgeschrieben. Ja, und was wollte ich da jetzt eigentlich noch sagen?
Also vielleicht darf ich an der Stelle diesen Ball mit dem kommunalen Energiemanagement auch nochmal aufnehmen. Das wird natürlich in Erfurt schon seit vielen Jahren gemacht. Also Erfurt war da eine der Kommunen, die auch deutschlandweit anfangs führend war. Wir haben uns da auch so ein bisschen von Stuttgart ein Intracting abgeschaut. Das Problem ist nur, dass wir die Mittel, die für dieses Intracting notwendig sind, also das ist eine bestimmte Haushaltsstelle, wo früher immer 100.000 Euro zur Verfügung waren, um rentierliche Energieeffizienzmaßnahmen zu finanzieren. Und diese Haushaltsstelle wird halt seit Jahren immer geringer. Obwohl nachweislich, also die Kollegen von der Gebäudeverwaltung haben das ja auch nachgerechnet, obwohl nachweislich Amortisationszeiten von unter 5 Jahren im Durchschnitt entstanden sind. Und trotzdem ist es halt so, dass diese sinnvolle Institution weiter beschnitten wird. Und da gibt es viele Beispiele, wo die Stadt einfach durch eine Investition jetzt für die Zukunft deutlich sparen könnte.
Sozusagen ganz bauernplatt gefragt, was können wir da gerade tun?
Ja, also danke, Herr Prechte. Sie haben eigentlich das ausgeführt, wo mir der Faden gerade verloren gegangen war. Also die Erfurt könnte ganz konkret in Energieeinsparung investieren und über die Amortisationszeiten würde man wirklich dauerhaft den Haushalt reduzieren können oder Verbrauchskosten senken können. Und wenn man sich in den Haushaltsunterlagen die Verbrauchskosten für Energie anguckt, dann ist das wirklich eine ganz, ganz große Hausnummer. Und da könnte man ja über Kreditfinanzierung rangehen, sodass man sagt, also man nimmt einen Kredit auf, diese Liegenschaft wird energetisch saniert. Ist auch die Frage, ob es immer die gesamte Liegenschaft sein muss oder ob es nicht bei Flachbauten auch einfach erstmal nur eine Dachisolierung sein muss, die nachweislich auch viel einbringt. Und da finde ich, da kann ich Herrn Prechte recht geben, das war bis jetzt sehr, sehr kurzsichtig und da muss einfach, glaube ich, nochmal ganz neu rangegangen werden mit Blick drauf.
Ich gehe jetzt einfach mal so ran, als wäre ich jetzt am Stammtisch. Herr Sell, könnte nicht das Land den Kommunen da so einen Fonds zur Verfügung stellen? Oder Herr Schmidt, die Stadtwerke sind für uns als Kommune genau der Partner. Und wenn ich bedenke, was ihr eigentlich ja immer so alles so draufgeschultert bekommt von jedem, was sollt ihr alles noch leisten? Aber wäre natürlich auch eine schicke Idee zu sagen, wenn das da gerade nicht geht, baut man das kommunal auch mit den Stadtwerken zu genau solchen Investitionen nochmal aus. Sind das gangbare Ideen oder ist das, wäre das nur Stammtischgeschwätz?
Also zum Land, ich bin ja nur Auftragnehmer des Landes, aber wir reden natürlich mit unseren Auftraggebern. Wir wissen ja, dass eine Energie- und Klimastrategie geplant ist, die auch in diesem Jahr anlaufen soll, wo auch alle relevanten Akteure im Land involviert werden und konsultiert werden, sich da einbringen können. Und am Ende dieses ganzen Prozesses werden wir ja ein Klimagesetz sehen. Und da gab es gestern eine erste Diskussion darüber, ja, gibt es dann verbindliche Ziele, die zu erreichen sind, oder sind das Soll-Formulierungen, die wir da sehen werden. Also das ist noch nicht ganz zu Ende. Es ist aber auch gesagt worden, dass natürlich gerade wenn es um Kommunen geht und man denen etwas abverlangen möchte, dafür auch eine entsprechende Finanzierung bereitstehen muss. Also das ist ganz deutlich im Umweltministerium so gesagt worden. Von daher denke ich, und ich bin gespannt, und ich glaube auch, dass wir als Energieagentur da eingebunden werden in die weiteren Diskussionen. Und ich bin gespannt, wie das laufen wird und hoffe, dass wir da was Vorzeigbares hinbekommen.
Gut, da war ich ja schon mal nicht ganz auf Stammtischniveau. Herr Schmidt, wäre ich bei den Stadtwerken da auf Stammtischniveau gewesen oder könnte man sich auch da Konstruktionen vorstellen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das Stammtisch ist. Ich muss mal eine kleine Werbekomponente einführen. Die Stadtwerke Erfurt-Gruppe ist ihr gemessen oder jetzt gerichtet an den höheren Bürger der Landeshauptstadt Erfurt, ihr kompetenter Dienstleister, insbesondere in Energie. Das soll heißen, wenn Sie ein Dach haben, wo Sie denken, da würde eine Photovoltaikanlage draufpassen, es gibt eine schöne, einen schönen Service auf der Seite der Landeshauptstadt Erfurt, wo man sein Dach ansehen kann, ob es geeignet ist oder nicht, dann machen wir das für Sie. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie das nicht selber machen wollen, wenn Sie sich das nicht zutrauen, weil Sie keine Erfahrung haben, was auch nur natürlich ist. Es ist auch so, das muss man auch mal sagen, die SWE erneuerbare Energie, die 100% erneuerbare Energie macht, verdient Geld. Also erneuerbare Energie kostet kein Geld, sondern sie verdient Geld. Auch in dem Umfeld, was wir jetzt hier in Deutschland haben, was nicht mehr so ganz exquisit ist. Also insofern nochmal Werbung für die Dachanlagen. Dann möchte ich daran erinnern, wir haben ein Ökostromprodukt, was viel zu wenig nachgefragt wird. Wenn Sie keine Dachanlage haben, ansonsten wenig Möglichkeiten, Mietwohnungen etc., das Ökostromprodukt ist 100% erneuerbare Energie. Das wäre ein Beitrag, der kostet 1 € im Monat mehr. Also ich sage mal nahezu zu vernachlässigen. Wenn Sie das Thema Fernwärme da irgendwelche Möglichkeiten haben, das ist ein hoher Beitrag zum Klimaschutz an der Stelle. Und wenn ich einmal dran bin und die Zeit mit Blick auf die Uhr dann auch zur Neige geht, würde ich gerne insbesondere an die beiden Partner von der Landeshauptstadt Erfurt nochmal 3 Wünsche stellen, die konkrete Wirkung zeigen würden. Zum einen im Rahmen der Anhörung Windenergie die Vorrangflächen so erweitern, dass städtische Grundstücke drin sind, damit das Geld bei uns bleibt, auch die Stadtwerke als natürlicher Partner aktiv werden können. Dann natürlich, was ich gerade zum Bürger gesagt habe oder zum Kunden gesagt habe, die städtischen Dachflächen für solche Projekte zur Verfügung stellen. Und auch das Thema Kraft-Wärme-Kopplung, das läuft sehr gut, aber auch weiterhin fördern, ausbauen etc. Das wäre unser, das wäre mein Wunsch an der Stelle.
Herr Schmidt, vielen Dank für diese Information und für die Aufforderung, auch die Bürger noch mal da nachzudenken und vielleicht auch noch auf die Gremien zuzugehen, um sich die eine oder andere Information zu holen.
Ja, ich habe das Gefühl, ich hätte jetzt noch drei große Themenkomplexe besprechen können. Wenn ich sehe, wie das hier von links nach rechts über die vier Herren wuppt, frage ich mich gerade spontan, Richard, ob wir einfach die nach der Sendung bitten, ob sie nochmal kommen und wir das im Prinzip zu den weiteren Fragen nochmal fortsetzen. Das besprechen wir sozusagen im Nachgang. Ja, da müssen wir gucken, ob das muss ein Gewinn sein. Nein, aber im Endeffekt die Frage, die Konkretheit, die gerade Herr Schmidt hier reinbringt, die ich ja eigentlich auch gerne so ein bisschen rauskitzeln wollte. Was können wir tun? Was hat das mit dem städtischen Haushalt zu tun? Wie kommen wir in nächste Umsetzungsschritte? Um von diesem Globalen, was wir da haben, was da wirklich steht und was, glaube ich, die Ernsthaftigkeit auch bedarf, trotzdem im Handeln zu bleiben und nicht vor der Aufgabe zu verzweifeln, würde ich tatsächlich sagen, wir überlegen uns nochmal, wie wir die nächste Sendung machen. Oder auch vielleicht in 2 oder 3 Monaten, wenn so ein paar Zwischenschritte sich wieder mit dem fairen Label oder mit den nächsten Schritten, auch mit der Stellungnahme von Herrn Prechtl aus dem Umwelt-Naturschutzamt als Klimakoordinator an die Stadträte. Vielleicht ist einfach in der zweiten Jahreshälfte es auch nochmal richtig zu sagen, haben wir ein halbes Jahr nach den New Yorker Zielen und ein Dreiviertel, auch ein halbes Jahr nach den Pariser Beschlüssen, da vielleicht auch die ersten Schritte auf den Weg gebracht. Oder wir reden über den ersten Entwurf des Klimagesetzes und so weiter.
Also wir haben jetzt Februar und ich denke, wenn wir jetzt mal 5 Monate ins Land gehen lassen, dann ist auch die Antwort auf die Anfrage da und wie damit umgegangen ist. Dann sollten wir das Thema einfach nochmal hier auf die Sendung nehmen und ich darf aber Gelegenheit nehmen, mich jetzt bei Ihnen zu bedanken, denn die Sendung geht zu Ende. Danke, dass Sie da waren und hier viele Informationen gegeben haben, die für mich also auch neu waren. Ich lerne also auch immer mit dazu und wünsche Ihnen natürlich bei Ihnen, Ihren ganzen Vorhaben ganz viel Erfolg und vor allem, dass Sie gesund bleiben. Danke fürs Hiersein und wie gesagt, im halben Jahr könnten wir uns wiedersehen. Dankeschön.
Ja, Dankeschön. Danke.